KI-Fake-Bücher fluten Amazon. Zu dem Thema ist Patrick Meyer bei uns. Der Marketing- und Vertriebsexperte erklärt uns, was da gerade schon passiert, wie sich das Ganze auf den Markt auswirkt, speziell jetzt für E-Books und KDP.
Wir haben über größere KU-Fonds und trotzdem gesunkene Einnahmen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was in Zukunft alles passieren könnte. Also hört auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
Und hier sind wir mit Folge 290 von Die zwei von der Talkstelle. Mir gegenüber, wie immer, die wunderbare Vera Nentwich. Ich bin auch wie immer die wunderbare Tamara Leonhard. Ich habe ein bisschen Schlafmangel und deswegen, ja, ignoriert mich einfach. Hallo Vera.
Ja, hallo, wunderbare Tamara Leonhard. Ja, du hast Schlafmangel. Liegt das daran, weil du deinen Mind geschiftet hast?
Vielleicht auch. Oh Mann, jetzt finde ich die Sticker, die ich am Samstag gesucht habe. Ja, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, da hatte ich einen Stand und habe am Samstag nochmal diverse Sachen überarbeitet an meinem Standkonzept und parallel Sachen auf meinem neuen Rechner installiert und Sticker gesucht für den Stand, die ich jetzt gerade hier entdecke, und war tatsächlich um 3.30 Uhr morgens im Bett.
Oh, dann hätte ich auch Schlafmangel.
Und um 7 Uhr ging der Wecker.
Das ist gemein.
Ja.
Das kann ich verstehen. Wie war es denn, der Weinnerdsmarkt?
War
es denn
gut? Überraschend toll. Also ich kannte den ja als Besucherin und wusste schon, dass es cool ist. Aber ich habe mir jetzt nicht so wahnsinnig viel ausgerechnet, muss ich gestehen, trotz geschiftetem Mind. Einfach deswegen, weil es ja nicht eine reine Lesemesse war, sondern auch viele Leute wegen der Games gekommen sind oder um gebrauchten Nerdkram zu kaufen oder Kunststände und so. Und von denen, die lesen, würde ich jetzt auch erwarten, rein von den Interessen her, dass vielleicht Sci-Fi und Fantasy doch mehr angesagt ist. Und das waren, glaube ich, auch so gut wie alle anderen AutorInnen, die da waren. Mhm. Und für diese Voraussetzungen, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, wie viele Bücher ich tatsächlich verkaufen konnte.
Ja, wie viele waren es denn?
Ich muss jetzt gestehen, ich habe meine Strichliste noch im Koffer. Ich muss jetzt ein bisschen aus dem Kopf versuchen, es zu rekonstruieren. Aber ich glaube, es waren 4 Farbschnitte, eine reguläre Ausgabe von Rock in Peace, also 5-mal dieses Buch und noch 3 Romance-Titel. So ein bisschen Nippes. Ich habe ja immer so kleine Buttons und Broschen und so, da wurde auch einiges gekauft. Also habe ich tatsächlich bei den Voraussetzungen gar nicht erwartet. Ja. Und darüber hinaus hat es halt auch einfach total Spaß gemacht, weil man hat ja immer so den Blick auf den Gang und das sind ja auf allen Messen immer nette Menschen, aber da war es halt schon sehr unterhaltsam. Also da waren viele in Kostüm, da waren 2 Meter großer Dino, alle hatten irgendwelches Bling-Bling auf dem Kopf, ich auch, ein blinkendes Geweih. Und ja, das war sehr abwechslungsreich.
Ja, das klingt doch nach einem schönen Tag und da kann man die kurze Nacht dann auch ein bisschen verknusen, oder?
Ja.
Ja, aber jetzt muss ich mir mal erklären. Ich habe das ja dann zufällig auf Social Media gesehen, dass du deinen Mind geschiftet hast. und du hast den Mind so geschiftet, dass du jetzt deine Farbschnittausgabe ins VLB eingetragen hast.
Unter anderem, ja.
Okay, was denn noch?
Na, ich wollte eigentlich, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, weil irgendwie so viel Mist passiert war, habe ich gesagt, Mensch, ich will jetzt wenigstens noch, dass mein Buch im Dezember, dass ich dem doch mal so einen Schub gebe. Und wollte eigentlich so eine Marketingaktion starten und habe mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten. Und dann kam dann so die Frage, ja, was ist denn eigentlich dein dahinterstehendes Ziel? Willst du Online-Sichtbarkeit? Willst du Geld verdienen? Willst du, ne? Was willst du tatsächlich? Und da habe ich intensiv drüber nachgedacht und bin mir das nochmal ganz bewusst geworden, dass ich zwar mich immer als eine Autorin gesehen habe, die gute Bücher schreibt, die Qualität abliefert, aber nicht als eine, die kommerziell erfolgreich wird und wirklich verkauft. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also ich habe es mir selbst immer so erklärt, bist halt in der Nische, machst es ja auch nicht hauptberuflich, du hast nicht so einen Durchsatz, du kannst auch nicht so zügig liefern, sondern bist halt sehr darauf versessen, das ganz oft zu überarbeiten und so. Ne? Ich habe mir das immer schön selbst entschuldigt. Aber tatsächlich, nachdem ich mich hingesetzt und wirklich so über mein ganzes Leben auch nachgedacht habe, weil ich das Gefühl habe, es wird ganz groß, weil ich das Gefühl habe, mich selbst immer so in einer Position zu sehen, wo ich bei allem oft denke, so die kleinere Version ist gut genug für mich, bin ich tief in meine Kindheit zurückgegangen und habe festgestellt, dass das wirklich stark verankert ist. So, ne, die bescheidenere Variante reicht und die kleinere Variante reicht und habe gesagt, das ist doch scheiße.
Ja, dem kann ich nur beipflichten.
Ja, und habe gesagt, was wäre denn, wenn ich einfach wirklich verkaufen würde? Und ich meine, es ist ja auch was so dahinter steht. Also wenn ich nicht davon ausgehe, dass viele Leute mein Buch kaufen, dann ist also das eine self-fulfilling prophecy. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machst du das jetzt alles mal öffentlich und transparent und teilst das mit den Leuten und guckst, was passiert. Und es haben wirklich viele mir Mut zugesprochen und mich angesprochen. Und es war tatsächlich gestern auch jemand auf dem Markt, der mir online folgt und der mein Reel gesehen hat und gesagt hat, weißt du, eigentlich lese ich normalerweise E-Books, aber ich habe dein Reel gesehen, ich kaufe jetzt den Farbschnitt. Das fand ich wirklich sehr lieb. Und ja, habe mir halt so ein paar Ziele gesetzt, die ich bis Jahresende schaffen will und will da jetzt einfach dran arbeiten und muss halt schauen, dass ich vor lauter Motivation, die sehr wechselhaft ist, einen Tag denke ich, yeah, tschakka, und den anderen denke ich, oh verdammt, warum hast du das gesagt? Das ist doch peinlich, das wird sowieso nicht funktionieren. Darüber hinaus muss ich natürlich trotzdem schauen, dass mein restliches Leben auch weiterläuft, aber ja, da stehe ich jetzt gerade.
Darf ich denn fragen, was diese Ziele sind?
Ja, also ich will 50 Farbschnitt-Exemplare bis Jahresende verkaufen. Wobei ich unter Verkaufen auch meine, ich muss anders anfangen. Das ist mein Verkaufsziel und ich habe noch Sichtbarkeitsziele. Dazu gehört unter anderem, dass ich möchte, dass ich in mindestens 3 neuen Buchhandlungen ausliege. Und wenn jetzt jemand sagt, komm, schick mir 2 Exemplare, dann zähle ich das jetzt als verkauft, wohl wissend, dass es natürlich theoretisch zurückkommen kann. Genau, das ist eins der Sichtbarkeitsziele. Und ein weiteres ist, dass ich mindestens 3 Lesungen fürs nächste Jahr vereinbaren möchte, dass ich mindestens 3 Reichweitenbooster vereinbaren möchte. Damit meine ich irgendein Medium, wo ich noch nicht war und wo ich neue Leute erreichen kann. Also sei es jetzt ein Podcast oder ein Radio oder irgendwas. Und obwohl mir eigentlich das Verkaufen der Bücher viel wichtiger ist, finde ich, klingt das am irrsinnigsten. Das Letzte, ich würde gerne auf 2000 Follower auf Insta kommen. Und ich habe extra im Vorfeld alle Accounts, die mir als deaktiviert angezeigt wurden und so, habe ich entfernt, habe mir also selbst erstmal 100 Follower weggenommen. Und ja, das heißt, ich müsste knapp 450 Follower dazu gewinnen. Das ist natürlich am schwierigsten, aber mir ist tatsächlich auch das Verkaufsziel am wichtigsten.
Das alles jetzt noch im Dezember?
Jo.
Oh. Du machst direkt so von 0 auf 200, ja. Okay. Wobei ich jetzt mal rein technisch, du weißt ja, ich liebe die technischen Sachen.
Bitte.
Jetzt ehrlich nicht verstanden habe, warum du jetzt die Farbschnittaufgabe ins VLB eingetragen hast. Du hast doch schon eine Ausgabe im VLB. Jetzt hast du doch Chaos.
Das ist, weil ich gerne meine Auflage in den Buchhandlungen sehen möchte.
Du hast doch gar keinen Basissortimentvertrag. Wie willst du das denn hinkriegen?
Na, indem ich die Buchhandlungen direkt kontaktiere.
Ja, aber die müssen das ja trotzdem bestellen.
Ja, bei mir.
Oh ja, das wird aber ein harter Weg.
Ja, aber ich fange jetzt so mal an.
Okay, gut. Ja, gut. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ne? Ich meine, wir werden ja dann wahrscheinlich in der ersten Folge des nächsten Jahres hören, was aus diesen Zielen geworden ist. Und ich wünsche mir sehr, dass du bei jedem Häkchen dran machen kannst.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Ne? Ja, sei dir wirklich ja, mit der besten Energie gegönnt.
Dankeschön.
Ja. Und ja, wie kriege ich jetzt die Überleitung zum Thema? Das ist ja dann eher ein Bremsthema, würde ich sagen. Ne? Aber ja, wir schauen, vielleicht können wir ja da dann auch irgendwas Positives noch finden. Wir werden es sehen. Ja, heute geht es nämlich um ein, ja, man kann schon sagen, Reizthema, um KI, KI-Bücher bei Amazon. Da ist zuletzt ein Artikel auf buchmarkt.de erschienen und geschrieben ist der von dem Marketing- und Verlagsexperten Patrick Meyer. Und da haben wir natürlich direkt gesagt, der muss doch mal zu uns kommen und heute ist er da. Hallo Patrick, toll, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut und bin gespannt, was für Fragen ihr sozusagen aus dem Artikel abgeleitet
habt. Wie auch.
Ja.
Naja, wir wollen ja wie immer alles genau wissen. Jetzt vielleicht mal so zum Einstieg. Du hast so Verlagshintergrund, jetzt Verlagshintergrund und dann aber KI-Bücher bei Amazon, auch mehr in Bezug auf Self-Publishing. Was ist dein Bezug dazu?
Ja, der Bezug kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also ich komme ja aus dem Online-Marketing-Bereich und wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit einem Thema, das relativ böse ist. Das nennt sich Ad Fraud, also der Betrug mit Online-Anzeigen. Mhm. Und der geht in den Milliardenbereich weltweit. Also da redet man davon, dass in der Zwischenzeit bis zu 50% dessen, was in Online-Budgets gegeben hat, sozusagen in den Taschen von Menschen landet, ja, die aus betrügerischen Absichten Webseiten erstellen oder bestimmte Dinge tun. Okay. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld, auch ein Feld, über das man nicht immer gerne spricht, weil das natürlich sagt, naja, wir haben in den letzten paar Jahren diese Kampagnen immer gefahren und haben uns keine Gedanken darüber gemacht, ob das alles so stimmt, wie das ist. Wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt und anguckt, was für Möglichkeiten es jetzt mit der KI gibt auf so ein Einfallstor wie den KDP-Fonds sozusagen einzusteigen. Mhm. Also immer, ne, wo sind Betrüger hinterher? Also wenn es etwas gibt, wo viel Geld abzuräumen ist, dann sind die natürlich schnell da. Und das ist so ein Einfallstor. Und ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren auch so ein bisschen mal mit dem Phänomen BookTok beschäftigt. Mhm. Und dabei fiel mir auf, dass ganz viele gesagt haben, ich verdiene auf einmal weniger und das ist alles ganz komisch. Und wenn man dann mal in die Thematik einsteigt und feststellt, der Fonds ist jetzt zwar ein bisschen aufgeblasen worden von Amazon, aber wenn der da gewesen wäre, wo er mal vor einem Jahr war, dann wäre der Erlös pro Seite geringer, sondern überlegt man, okay, KI-Bücher, du brauchst einfach nur viele Seiten produzieren und nicht mehr wie früher quasi, wo man ja versucht hat, betrügerisch hinzugehen, zu sagen, jetzt tun wir mal so, als hätten die Leute irgendwie diese Seiten gelesen, was ja Amazon in der Zwischenzeit ganz gut unterbinden kann. Ich muss einfach nur unendlich viel sozusagen elektronische Seiten produzieren. Und das funktioniert natürlich mit KI in der Zwischenzeit ganz gut, auch wenn es sehr anstrengend ist, diese Bücher, weil das funktioniert über API-Schnittstellen gar nicht. Zumindest sagen das mir alle Leute, die sich damit irgendwie so ein bisschen, ich bin jetzt auch kein ITler, auskennen. Man muss da immer noch irgendwie ein paar Leute dran setzen, die den Kram hochladen. Aber das sorgt natürlich dafür, auch ein schlecht geschriebenes Buch wird vielleicht erstmal mit 10 Seiten gelesen. Und jetzt hast du mal 10 Seiten a 1000. Ja, funktioniert. Und so kam die Verbindung, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil mir das einfach aufgefallen ist, weil ich sehr viel zum Thema Ad Fraud auch mache in der Branche. Da habe ich gedacht, das ist ja quasi ein ähnlicher Fall, wenn man so will. Ja. Und das geht ganz schnell.
Hast du denn jetzt ist ja Amazon ja doch eher so eine Blackbox, da kommen ja nicht viele Informationen raus. Hast du denn jetzt in deinen Recherchen ein Gefühl dafür bekommen, wie groß der Umfang da ist?
Ja, das kann man tatsächlich, weil du sagst, es ist eine Blackbox, natürlich schlecht einschätzen. Jetzt ist die große Frage, warum ist zum Beispiel Amazon hingegangen und hat diesen Anteil am Fonds relativ stark erhöht? Also das ist zumindest mal ein Indiz dafür, dass sie festgestellt haben, dass, und ich lasse jetzt mal absichtlich das Wort Betrug weg, dass zumindest über KI sehr, sehr viele Bücher produziert werden. Und man weiß ja in der Zwischenzeit auch, es gibt da bestimmte Kategorien, Kochbücher, Reiseführer und auch Kinderbücher, wo also wirklich der allergrößte Blödsinn drin steht. Das aber herzustellen ist natürlich relativ einfach, was mal zumindest die Vermutung naheliegt, dass sie das erkannt haben. Sie fragen ja auch im Dashboard selber ab, ob man KI eingesetzt hat. Die Frage ist, wie wollen sie das überprüfen? Ich kenne kein Tool, das tatsächlich in der Lage ist, 100% zu sagen, das ist KI geschrieben. Wenn es sehr gut KI geschrieben ist, dann ist es sehr gut KI geschrieben, dann wird man es von menschlichen Dingen nicht unterscheiden können. Und wenn es so richtig schlecht ist, kann es auch von einem Menschen sein. Und viele der, und das ist jetzt das andere, wenn dahinter wiederum eine KI läuft, und da sind wir natürlich bei einem der Hauptprobleme, die KI produziert ja quasi Blödsinn über Orte wie Barcelona, wo es dann plötzlich große Eichenwälder gibt und was weiß ich. Ja, wenn das auf der gleichen Basis nachgefragt wird, wird es nicht erkennen, ob es ein Fehler ist. Also man kommt aus dieser Blackbox sozusagen natürlich nicht heraus, und es sind viele kleine Indizien. Also ich bin ja drauf gekommen, wie gesagt, ich habe bei BookTok reingehört, ich habe mich selber mit Leuten unterhalten, und alle sagen das Gleiche. Und das sind ja alles Menschen, die Bücher schreiben, vielleicht auch ein bisschen KI verwenden dabei, aber alle sagen das Gleiche. Meine Einnahmen gehen zurück.
Das kann ich bestätigen, ja.
So, absolut. Okay, also die Einnahmen gehen zurück. Dann muss es dafür ja einen Grund geben, wenn der Fondsanteil A hochgeht und quasi pro gelesener Seite eigentlich der Ertrag sogar steigt. Das ist ja, wenn man das so will, ist das ja ein Widerspruch in sich. Also müsste man eigentlich lauter jubelnde Self-Publisher überall auf der Welt haben, die sagen, hey, das ist ja super, das funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, muss es dafür einen Grund geben. Und der vermutete Grund ist, wie in dem Artikel, dass es wahrscheinlich sehr viel, sagen wir mal, Buchfabriken irgendwo auf der Welt gibt, die da eine ganze Menge Zeug hochladen und sich dann auch sozusagen die Mehreinnahmen wiederum für sich einstecken.
Jetzt ist ja Amazon so ein bisschen wie so ein Spielcasino, ne? Die Bank gewinnt immer und Amazon gewinnt ja auch. Ob du jetzt ein KI-Buch darunter lädst oder so, Amazon gewinnt immer. Wenn wir mehr in Ads investieren müssen, Amazon gewinnt. Haben die überhaupt ein Interesse, was dran zu ändern?
Ja, das ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Hast du als Plattformbetreiber ein Interesse daran, Betrug fernzuhalten? Also vor vielen Jahren gab es die Diskussion, als eBay sozusagen noch als Auktionsplattform da war, gab es ja auch immer wieder Betrugsfälle. Und da hat ja eBay irgendwann auch eingegriffen, weil man hat natürlich eine Marke und möchte ja die Marke auch schützen. Und niemand, wahrscheinlich auch nicht Amazon, möchte gerne als Betrügerplattform am Ende des Tages dastehen. Aber es ist natürlich richtig, und das erwähne ich ja in dem Artikel auch, und das ist auch bei da sind wir wieder bei dem Thema Online-Marketing, auch Meta akzeptiert quasi, dass Betrugsunternehmen bei ihnen auf der Plattform Anzeigen schalten, weil sie damit Umsatz generieren. Und sie sagen sogar ganz offen, wenn wir erkennen, dass du quasi in Grauzonen Dienstleistungen anbietest, dann nehmen wir einfach mehr Geld dafür. Also das ist natürlich eine hochinteressante Auffassung, sagen wir mal, von geschäftlicher Moral, wenn man das so will. Das wird dann auf der anderen Seite bei den Online-Marketeers auch oder Marketeers allgemein natürlich sehr, sehr diskutiert. Was heißt das? Aber man verzichtet einfach nicht auf diese Plattform. Und ich glaube, das ist bei Amazon auch so. Alle schimpfen erstmal, aber alle versuchen natürlich irgendwie wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren. Und das kann man leider nur über Advertising machen oder man bucht irgendwelche schrubbeligen Seminare bei irgendwelchen Experten, die einem dann versprechen, dass sie genau wissen, wie dein Buch quasi toplistet. Also ich kann auch da meine Erfahrung weitergeben. Ich habe natürlich mit so Leuten auch gesprochen. Also man soll immer Neuerscheinungen reinschreiben, ja, in die Keyword-Phrasen soll man immer Neuerscheinungen in den ersten zwei Wochen reinschreiben. Das würde total helfen. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch kein Millionär weil ich Neuerscheinungen reingeschrieben habe. Aber egal. Also, das findet immer ein Gewinner und Amazon ist natürlich der Gewinner. Also, weil am Ende ist es ihnen wahrscheinlich erstmal egal, an wen sie das Geld ausschütten. Weil es erstmal ja alles legal ist und Amazon müsste jetzt ja jemandem nachweisen, dass er etwas Illegales tut. Und mir ist nicht bekannt, dass in den Geschäftsbedingungen von Amazon steht, dass du keine KI-Bücher hochladen darfst. Ja, dementsprechend tun die Menschen, die das tun, nichts Verbotenes.
Ja, KI-Bücher sind meines Wissens ja nicht verboten, ne? Oder? Nee,
also es ist, sie sind nicht verboten. Wie gesagt, Amazon fragt das ab. Aber was sie mit der Information machen, gibt's auch von der Pressestelle übrigens kein Feedback. Ich hab die Frage mal gestellt, aber ja, hat bis jetzt keiner geantwortet.
Da stellt sich auch die Frage, ob jemand, der wirklich betrügen will, das dann ankreuzt. Also, das, ja,
ne? Genau, also, ne, also man könnte das ja ganz geschickt machen und sagen, ja, ich habe Teile davon, also vielleicht reicht das ja schon, ne? Also, ne, ich habe vielleicht Teile davon mit KI erstellt und dann ist man schon zufrieden. Also die andere Frage ist, wer sagt heute noch, dass er sein Buch vielleicht nicht mithilfe von KI, also irgendeine Recherche wird man wahrscheinlich immer schon mal gemacht
ja,
das haben. Lässt
sich ja, wenn man heute googelt, kaum noch vermeiden. Da kommen ja einfach KI-Ergebnisse unser zu Schwitz.
Ne? Genau. Ja, also das ist halt das andere Thema. Man kommt ohne KI, glaube ich, natürlich auch nicht auf. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ich als Autor benutze gar keine KI. Das weiß ich nicht, ob man es zu 100% sagen kann. Warum soll man nicht nach irgendeiner Figur googeln oder sich irgendwie mal in der Unterhaltung mit der KI, also mal eine Inspiration holen lassen, weil gerade keiner einem zuhören möchte bei der Wahnsinns-Plot-Idee, wo alle sagen, ah nee, jetzt fängt er damit schon wieder an.
Ja. Ja, natürlich.
Also, ich glaube, am Ende läuft es ja einfach darauf hinaus, du hast ja geschrieben, dass eben sehr viele Ratgeber und Kinderbücher da vor allem der Fall sind. Und wenn man merkt, dass da Sachen drinstehen, die schlichtweg nicht stimmen, also kann ich mir in meinem Kopf zwei Szenarien vorstellen. Das eine ist, dass vielleicht doch andere Buchhandlungen dann wieder profitieren könnten. Oder, ich meine, die Leute sind bequem und man hat halt seinen Amazon-Account. Oder dass halt das Thema Social Proof dann einfach auch mehr Relevanz bekommt. Oder wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass man dann vielleicht hingeht und sagt, das, also schlechte Bewertung ist natürlich genau das Thema. Ja? Also man schreibt halt ganz offen rein, in dem Buch steht Blödsinn drin. Das ist falsch. Und das wird ja auch in Social Media beschrieben, dass Leute das tun. Jetzt, ich mache nochmal den Vergleich rüber zum Ad-Fraud. Ich mache eine Webseite zu, die genau aus dem Grund sozusagen geschaffen wurde, das nennt man dann Made for Advertising. Also die hat gar keinen Newswert, sondern die ist einfach SEO oder jetzt dann Geo gefüttert und ist gut zu finden. Da werden dann viele Banner. Ich mache halt einfach, ich ziehe das Buch zurück und bringe drei neue raus. Also bis dann die Leute das wieder herausgefunden haben. Es ist auch die Frage, wenn es ein Sach- oder Fachbuch ist, ist ja die ganz große, ne? Ich lese das ja, weil ich mich vielleicht weiterbilden möchte und gar nicht alles weiß. Ich sag mal, bei einem Kochbuch, wo der Kuchen automatisch immer schwarz wird, merken die Leute das relativ schnell. Ja, was ist aber, wenn das ein Buch, also ich sage jetzt mal Beziehungsratgeber, da kannst du ja alles reinschreiben. Ja,
das kann brandgefährlich sein.
Ja, also da schreibst du alles rein und sagst dann, das ist halt der große Tipp. Ja, und dann sagt jemand, na ja, ob das jetzt so irgendwie alles richtig stimmt, weiß ich ja auch nicht, aber Wie willst du das bewerten, ja, bei solchen Sachen? Klar, wenn einer schreibt, wie gesagt, in Barcelona gibt es keinen Hafen und die Stadt liegt 2 Kilometer entfernt von Madrid im Landesinnern, kannst du sagen, ja, nee, das ist Blödsinn. Aber bei manchen Themen, ja, wie willst du es machen? Also da musst du dich ja wieder sehr tief da reinbegeben. Und wenn man sich einfach anguckt, was zu bestimmten Themen auf Amazon, ja, was es alles gibt, das sind ja, es ist ja unendlich viel an Buch und da wird ja auch unendlich viel nicht gelesen. Ja, es ist ja einfach nur da. Ja. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo Amazon irgendwann sagt, jetzt nicht, dass die ein Problem haben mit Cloud-Speicherkosten, ne? Also ich glaube, das ist deren kleinstes Problem. Mhm. Aber jetzt mal einfach laut gedacht, ein Cloud-Speicher für ein Buch, was nicht gelesen wird und wo sie auch sozusagen eben nicht ihre Tantieme abziehen, weil das ist ja das, wo sie dann auch ein bisschen Geld dran verdienen, oder den Cloud-Speicher an jemanden verkauft, der dafür Geld bezahlt. Das könnte nochmal ja eine Überlegung sein, wobei das natürlich für die kostentechnisch relativ klein ist, alles diese Themen. Aber man weiß es nicht, ne? Vielleicht sagt irgendwann mal einer, ja, könnte ein Punkt sein.
Wobei auch eine Frage ist, ob jetzt die Bücher, die nicht gelesen werden, sind jetzt nicht alles KI-Bücher.
Nee, das stimmt.
Das könnte auch das ein oder andere Buch eines Kleinstverlages erwischen. So. Aber da kommt jetzt noch die Frage, ja, die entscheidende ja eigentlich, wenn du da tiefer eingetaucht bist, hast du denn jetzt irgendwie einen Tipp für die Leserinnen, Leser? Gibt es Wege, irgendwie zu erkennen, dass das so ein KI-Fake-Buch ist?
Also wo ich tatsächlich drauf achten würde, was auch jetzt keine schlaue Erkenntnis ist, die ich mir selber herausgearbeitet habe, sondern die einfach auf gutes Zuhören und Lesen zurückzuführen ist. Oft haben diese KI-Bücher keine richtigen Autorenseiten. Das heißt, es fehlt schon mal das Bild. Das heißt, die Mühe hat sich niemand gemacht, weil es ist ja zusätzlicher Aufwand. Dann muss man mal gucken, wie tatsächlich, wenn es eine Autorenbeschreibung gibt, wenn es nämlich schlecht gemachte KI ist, dann liest sich das schon sehr holprig bei der Autorenbeschreibung. Also da kann man mal reingehen. Ne? Also ein gut gemachter Betrüger, der macht das natürlich richtig, aber die Frage ist, wenn er sich da schon die Mühe gibt, dann sind vielleicht die Bücher auch nicht so schlecht. Mhm. Aber also glaube ich, bei diesen, ich sage jetzt mal absichtlich Buchfabriken, ja, also bei den Sachen, wo am Tag vielleicht 10 so Bücher irgendwie hochgeladen werden, auch mal aufs Cover gucken. Mhm. Ne, das Cover ist ja, also oft, das ist zum Beispiel, das habe ich jetzt tatsächlich gesehen, es gibt ja bestimmte KI-Bildergeneratoren, wenn man so will, die haben ein großes Problem mit Dunkelheit. Also sobald du sagst, nehmen wir jetzt mal Dark Romans oder sowas, ich brauche so ein bisschen so ein dunkles Ambiente. Das säuft oft ab. Also da hast du wirklich sehr, 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 sehr dunkle Cover. Oder es ist umgedreht, weil sie das natürlich vermeiden wollen. Du hast irgendwie so, es ist alles hell. Also es ist, ne, es gibt dazwischen keine Nuancen. Also da kann man mal drauf gucken, ob das ein Fall ist. Und ich würde einfach, man kann ja immer mal kostenlos reinlesen. Also bevor ich auf Kaufen klicke, würde ich mal einfach mal kostenlose Leseprobe.
Ja, mach ich mal. Ja.
So, und da wirst du relativ, also da glaube ich, merkt man relativ schnell, ist es jetzt ein Nonsensbook oder und man kann auch auf ein paar Formulierungen, zum Beispiel bei Sachbüchern, darf man gerne mal achten, zumindest im Deutschen. Wenn das Wort Paradox in den ersten 10 Seiten ungefähr 8-mal vorkommt, dann hat man es wahrscheinlich, also anders als der Gedankenstrich ist quasi die Häufung des Wortes Paradox oder andere lustiger, sagen wir mal, sehr universitär klingende Ausdrücke, die man durchaus auch im Deutschen verwendet, wenn die dann sich häufen und man denkt, boah, das ist aber ein Wort, das steht auch im Duden und das kommt dann aber auch schon in der Leseprobe gehäuft vor. Dann würde ich sagen, das könnte durchaus sein, dass da die KI das geschrieben hat und das hat zumindest kein Mensch mehr lektoriert. Also das führt dann zu den Fehlern, weil die Erfahrung, ich habe gemeinsam mit einem Kollegen an einem anderen Tool für die Verlagsbranche gearbeitet und wir hatten als Ausgangssituation, haben wir überlegt, kann man mit der KI billigste Groschenromane produzieren? Also es gibt ja durchaus Verlage, die in Deutschland das Genre, ne, des Arztromans immer noch sehr gerne bedienen. So, und dann haben wir festgestellt, naja, das kannst du machen, Aber A, will den Schwachsinn ja keiner lesen, weil, ne, so, also, wenn dann irgendwie bestimmte Dinge da geschildert werden und Geisterschwestern auftauchen, dann wird's komisch. Und ja, oder Leute auf einmal vom OP-Tisch springen nach der, ne, einen Tag später wieder quasi Roller fahren und so. Das sind ja alles so Sachen, die so ein bisschen merkwürdig sind. Und da muss man einfach sagen, da muss man einfach tatsächlich mal nachlesen. Also, das sind alles so Sachen, wenn's komisch wird. Also, wir haben halt festgestellt, jemand, der vielleicht ein Buch tatsächlich mit KI produzieren will, weil er einen guten Plot hat und einfach sagt, hey, komm, KI, schreibt es mal für mich, ne, weil ich habe irgendwie noch einen anderen Job und mach mal bitte, ja. Der wird es aber wahrscheinlich lesen und wird ganz komische Fehler beheben. Jemand, der da kein Interesse hat, wird das einfach so machen. Weiteres Indiz könnte sein, guckt mal, ob es das Buch nicht nur auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch oder auf was weiß ich für einer Sprache gibt. Guckt mal, ob es das Buch nicht einfach vervielfältigt in mehreren Sprachen gibt. Du wirst es immer versuchen, zuerst auf Englisch zu machen, dann auf Spanisch und dann machst du vielleicht Deutsch oder eine andere Sprache, wo du dir davon versprichst, dass auch in diesen Ländern viele Kindle Unlimited Leser sind. Auch das spielt ja eine Rolle. Also du machst jetzt nicht irgendwie Italienisch, weil Italienisch keine Sprache ist, die jetzt weltweit gesprochen wird, sondern da ist einfach der Anteil der Unlimited Abo-Leute nicht so hoch. Also du musst ja dann mit diesem Betrugsthema auch dahin gehen, wo es Sinn macht, wo quasi KDP-Seiten auch gelesen werden können und abgerufen werden können. Und wenn du feststellst, dass es das Buch irgendwie innerhalb von einem Tag in 4 verschiedenen Weltsprachen gibt, weißt du auch, das KI.
Wir reden ja jetzt auch immer von Kindle Unlimited. Ja. Ist das ein reines E-Book-Phänomen oder gibt es mittlerweile auch gedruckte Bücher?
Ja, ich glaube, es gibt weniger gedruckte Bücher, weil das Thema ist, bei den gedruckten Büchern hast du natürlich die hohen Kosten, die auch Amazon ja oder egal wer, das ist ja auch jetzt, du kannst es ja auch sonst wo machen, du hast einfach ja die Druckkosten, das heißt, die Marge ist gar nicht so hoch und der klassische Case für einen Betrüger ist ja, er will mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag machen und dafür lohnt sich das gedruckte Buch im Ende nicht. Du müsstest entweder einen sehr hohen Preis aufrufen, was ja dann abschreckend ist für viele Leute, oder es müsste zumindest auf den ersten Eindruck her so super wirken, dass du da sehr viel Zeit rein investieren musst.
Ja, aber jetzt mal bei KDP Print, ich meine, aus diesem Text da ein PDF machen und das da hochladen, das ist doch kein so großes Hexenwerk und das kostet ja auch erstmal nichts.
Nee, das kostet nichts. Aber wenn es dann tatsächlich einer bestellt, und das ist ja der, sagen wir mal, wenn du es dir einfacher machen willst, du verdienst an dem E-Book immer mehr als an dem gedruckten.
Nee, das stimmt doch gar nicht.
Kommt auf den Preis drauf an.
Ja, es kommt auf die Seitenzahl an, auf die reine Seitenzahl. Aber wenn du jetzt eine normale Seitenzahl machst, da hast du schnell eine Marge von 3-4 Euro. Und 3-4 Euro an einem E-Book verdienen, da musst du schon eine Menge machen.
Also wenn man sich jetzt an, na, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wenn ich mir jetzt angucke, nehmen wir an, du verkaufst ein Buch für einen Ratgeber für 12,99 €, dann ist die Marge auf alle Fälle höher als E-Book, dann ist die Marge auf alle Fälle höher als beim Buch.
Also wenn du gerade ein E-Book für 12,99 €, ja.
dann ist die Marge fett.
Ein sehr hoher Preis für ein E-Book, oder?
Das stimmt, aber wir reden ja von so Ratgebersachen. Man darf ja eins nicht vergessen. Ja, die
sind
ja
oft teurer.
Genau, wir gehen ja in Bereiche rein. Klar, wenn es jetzt ein Kinderbuch ist, ein Kochbuch, ne? Also wenn du aber in diese Bereiche reingehst, dann bist du da natürlich schneller. Ansonsten stimme ich dir total zu. Man könnte das auch mit gedruckten Büchern probieren. Gefühlt, muss ich sagen, das, was ich festgestellt habe, ist es eher ein E-Book-Phänomen. Genauso wie ja, sagen wir mal, das liegt vielleicht daran, das E-Book ist ja in anderen Ländern auch, hat sich ja schon weiter durchgesetzt als in Deutschland zum Teil. Also was ich jetzt ja auf der Buchmesse wieder mit Überraschung festgestellt habe, ist, wie viele junge Leute quasi da, also jetzt sag ich mal Dark Romans, auf diese sehr hochwertigen Bücher, Farbschnitt und Co., das findet ja im US-amerikanischen Markt so gar nicht statt. Das sind ja Bücher, die E-Book-Bücher sind zum Teil, die extra für den deutschen Markt adaptiert werden als Print. Aber das ist ja ein anderes Thema, ne? Also ich glaube, deswegen ist für weltweit operierende Leute Buchfabriken, find den Begriff ja selber ganz gut.
Der passt auch gut.
Ist einfach das E-Book natürlich die viel leichtere Geschichte. Und das muss man schon sagen, weil wir ja von Aufwand gesprochen haben, weil du nicht über API gehst. Klar ist es schnell hochgeladen, Aber jetzt nehmen wir mal, du kannst nicht einfach den E-Book-Titel manchmal übernehmen, ne? Also wenn du dann mit dem Schnitt arbeitest und was weiß ich. Mhm. Es ist eine Frage. Der Aufwand ist einfach ein Müh größer.
Auch, ja, das stimmt schon, ja, das stimmt. Ja,
es ist einfach ein Müh größer.
Das heißt aber dann auch umgekehrt, dass ich natürlich dann als Leser und Leserin erkennen kann, wenn es ein Buch gibt, dass es in beiden Formaten gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fake ist, schon geringer.
Das könnte man als Vermutung ansetzen, dass das so ist, und das glaube ich auch. Wenn sich nämlich jemand tatsächlich mal damit auseinandergesetzt hat und jetzt sagen wir mal, es muss ja nicht nur KDP sein, geh auch mal zu Thalia und Co. und dann machst du das alles und lädst da das Buch hoch und bei dem einen brauchst du ein Inhaltsverzeichnis, bei dem anderen wieder nicht. Also dann merkst du ja, das ist jetzt dann schon Aufwand. Und was ja ein gutes Buch dann doch am Ende, auch wenn Self-Publishing ausmacht, ist, es soll ja ein bisschen vernünftig aussehen. Mhm. Und wenn ich das da alles so hinschluder, dann sieht das halt auch hingeschludert aus. Klar, dann kannst du keinen hohen Preis mehr nehmen. Aber wie gesagt, am Ende geht's ja bei so Leuten darum, dass die Marge gut ist. Das heißt, viel Aufwand, niedriger Buchpreis, damit sich, klar, wenn du das Buch 1000 Mal verkaufst, aber denen geht's ja nicht um 1000 Euro, ne? Denen geht's ja um mehr. Mhm. Und da ist natürlich jede Form, wo ich das schnell machen kann oder wo einfach mal jemand sagt, ich kaufe mir das auch und klick's für 1,99 runter. Ja, das ist ja jetzt, gehen wir mal weg vom Unlimited-Thema. Produziere halt einfach diese E-Books für 2,99 und da ist die Marge, wenn sie gut runtergeladen werden, ja auch in der Masse hoch genug. Also auch das ist ja einfach gegeben.
Ja, klar.
Wobei ich tatsächlich überrascht war, als ich gelesen habe, dass es eben zu einem großen Teil Ratgeber und Kinderbücher sind, weil das zumindest bei meinem Kaufverhalten genau die Bücher sind, die ich in Print haben. Gut, Kinderbücher kaufe ich jetzt nicht so, aber ich denke mal, wenn ich meinem nicht vorhandenen Kind vorlesen wollen würde, dann würde ich da wahrscheinlich gerne was zum Blättern haben, zum Anfassen, und genauso Ratgeber, da will ich reinstreichen, reinschreiben. Also das hat mich tatsächlich überrascht.
Gebe ich zu, fand ich auch überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass eigentlich das große Feld eins sein müsste, wo man jetzt, sagen wir mal, über leichte Belletristik hier redet. Aber, und da muss man jetzt wieder zurückgreifen, wenn es ja mit der KI geschrieben worden ist, wenn man Bücher mit der KI erstellt, die sind ja teilweise trainiert worden am Anfang. Also, zu Sachbüchern und Sachthemen gibt es ja vor allen Dingen sehr viele Blogs. Und damit kriegst du natürlich relativ schnell zumindest so Pseudowissen generiert. Und das andere stimmt, ich würde das vielleicht auch so sehen, oder wir haben das auch hier selber in der Familie. Ich habe mit meinem Sprössling haben wir 2-3 Bücher geschrieben und die hatten wir am Anfang nur als E-Books. Und dann haben uns ganz viele gesagt, ja nee, ihr müsst die ja jetzt schon auch drucken lassen, weil du liest ja nicht aus dem E-Book-Reader deinem Kind abends vor. Und das haben wir dann auch umgesetzt und das stimmt. Aber du kriegst es natürlich auch super schnell mit KI alles produziert. Grimms Märchen, also das ist ja alles da. Das ist ja gemeinfrei. Das ist, ne, darauf bauen die ja dann auf. Dann kriegst du halt da tausende lustige Stories schnell produziert. Da steckt wahrscheinlich einfach der Grund drin, dass es Kinder- und Sachbücher sind. Außerdem sind Sachen, wo die Leute sagen, ach, da laufe ich vielleicht nicht immer in die Bücherei und kaufe mir das, sondern soll auch mal was Schnelles sein irgendwie. Mhm. Ja, also zumindest bei den Kinderbüchern.
Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, ich meine, dass das ein Problem ist, das haben wir jetzt doch sehr vertieft. Die Frage ist jetzt, ja, wie kommen wir da raus? Gibt's überhaupt einen Ausweg? Oder ist das letztlich das Ende des Self-Publishing?
Ich glaube nicht, dass das Ende des Self-Publishing ist, weil es wird, glaube ich, in der Diskussion werden zwei Dinge passieren. Also ich habe das zumindest auf der Buchmesse auch gehört. Viele Leute sagen, ja, KI zerstört jetzt das Buch und so. Ich glaube nicht, dass KI das Buch in irgendeiner Weise zerstört, sondern es wird zwei verschiedene Richtungen geben. Es wird Leute geben, die sagen, ich bin bereit für ein Buch einen Preis XY zu zahlen, der höher ist als vielleicht der Buchpreis, den er heute ist. Das haben wir ja schon bei Tageszeitungen und Online-Ausgaben gesehen. Es gibt heute immer noch.
Die Preise sind ja in letzter Jahren auch gestiegen.
Ja, genau,
holt der Buchhandel ja eigentlich seine Umsatzsteigerung her, nicht an mehr Verkäufen.
Dann, also da ist schon was passiert und es wird einfach auch gut geschriebene KI-Bücher geben. Die Frage ist halt, ich muss halt in diesem Umfeld, in dem ich mich präsentiere, da muss ich mich gut präsentieren. Und da muss ich jetzt auch vielleicht was Böses sagen. Wie gesagt, wenn ich da manchmal gucke, was auf TikTok zum Thema BookTok kommt, vielleicht ist es auch mal eine notwendige Marktbereinigung. Man muss auch sagen, das klingt jetzt wirklich hart, aber wenn ich davon leben will, als Autor da zu sein, dann muss ich mich einfach auch mit wirtschaftlichen Realitäten auseinandersetzen. Ne? Und wenn sich Leute lautstark darüber beschweren, dass TikTok vielleicht unterbindet, dass man einen externen Shop nicht mehr bewerben darf, sondern dass TikTok quasi möchte, dass man im eigenen TikTok-Shop, ja, das ist so, das ist deren Plattform, die bestimmt. Ja, die bestimmen die Regeln. Mhm. Ne? Und so wie Amazon oder und andere quasi die Plattformregeln bestimmen, dem muss man sich hingeben. Und ich glaube, wenn man Self-Publishing nicht nur betreibt, weil man sagt, ich möchte damit irgendwie vielleicht auch mal einen Kindheitstraum oder einen Jugendtraum erfüllen, dann wird es das auch weiterhin geben, weil es gibt erfolgreiche Self-Publisher, es gibt tolle Bücher, die es im Self-Publishing gibt, und das wird sich auch durchsetzen. Es wird auch, da bin ich fest von überzeugt, irgendwann Indikatoren geben, wo die sagen, na ja, das ist schon irgendwie, also da ist zu viel sozusagen Text drin, der nicht so menschlich klingt.
Und wobei die KI natürlich auch besser werden wird. Oder glaubst du eher, dass sie durch die vielen Anfragen, die reinkommen, schlechter wird, grammatisch, inhaltlich?
Naja, ich glaube, das ist ein Rennen, das eigentlich schon für die KI entschieden ist. Weil das muss man sagen, sie kann einfach schneller denken als der Mensch. Zumindest kann sie einfach mehr Informationen, auch wenn es schlechte sind, verarbeiten. Aber es gibt ja immer noch die Person vor dem Rechner. Und wenn ich hingehe und sage, ich füttere die KI mit einem guten Plot, das ist dann ein bisschen wie ein Spickzettel für die Schule. Also wenn ich den so gut gemacht habe, dann schreibt die mir das natürlich runter. Aber den Plot schreiben, das hat ja auch schon eine Weile gedauert. Und dann kommen wahrscheinlich auch sehr gut geschriebene KI-Bücher am Ende des Tages dabei raus. Also ich würde sagen, mit welcher Schreibtechnik man vielleicht das Buch erstellt, wird nicht mehr die Frage sein, sondern ob es einfach gut lesbar und spannend ist. Ob das Ding
ja,
mit der
Romane schreiben ist ja nicht Ideen haben und Handlungen schreiben, sondern auch viel Wortwahl und Atmosphäre.
Genau, und das musst du natürlich, wenn du das richtig machen willst, musst du das natürlich mitnehmen. Ja, du kannst dir ja quasi von mir aus eine Rohfassung von der KI geben lassen und dann musst du das halt noch atmosphärisch verdichten. Das macht vielleicht den Sprung, in der du ein Buch schreibst, schneller. Ja, also wahrscheinlich hätte Thomas Mann auch nichts gegen eine KI gehabt, wenn er gesagt hätte, ne, ich kann da quasi die Rohfassung habe ich schneller und dann mache ich es in meinem Stil fertig am Ende des Tages.
Weiß ich nicht.
Ja, das kann
man sich nicht. Also der Schreibprozess, da passieren ja doch Dinge, die dann einfach komplett verloren gehen. Aber das sind tatsächlich Mutmaßungen. Was ich aber jetzt ganz gerne noch ansprechen wollte, also jetzt haben wir einmal die kompletten Fake-Ratgeber, Fake-Kennender-Bücher, wo man ja vielleicht zumindest sagen kann, okay, die einen sind inhaltlich vielleicht Quatsch und bekommen dann schlechte Bewertungen oder Leute schauen einfach, wer ist denn dieser Autor überhaupt und connecten dann vielleicht mit einem echten Menschen eher als mit irgendeinem Phantom, was man nicht finden kann. Aber was ich jetzt auch ganz interessant finde, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, ob du es im Artikel erwähnt hast, aber das ist ja gerade so ein Thema, dass Bücher auf den Markt kommen von bekannten AutorInnen und am nächsten Tag ist eine Kopie da, die fast genau identisch ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, was da natürlich passiert ist, das ist ja tatsächlich illegal, wenn man so will. Aber da muss man das auch so sehen, das interessiert natürlich vielleicht in weiten Teilen der Welt niemanden, ob das illegal ist. Du besorgst dir das Buch, kennst es ein. Und dann hast du das, was ich, ne, dann hast du die Rohfassung und dann sagst du der KI einfach, schreib das um oder mach was Ähnliches draus. Ich habe jetzt auf LinkedIn auch irgendwas gesehen, wo jemand gesagt hat, meine Frau hat da ein Jahr lang an einem Buch geschrieben und ein Tag oder zwei Tage später war genau das Beispiel, was du gemacht hast, war irgendwie ein ähnliches Buch, war da. Das ist ganz harter Betrug, ne? Da gehe ich natürlich hin und sage, ich klaue quasi das, was jemand anderes geschrieben hat. Nur da fordern ja viele, man müsste dann die KI beschränken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist naiv, weil ich sage das jetzt brutal, in China interessiert es keinen, was du damit für ein Problem in Deutschland hast. Ja, die machen das einfach. Ja, und die übersetzen das Buch auch vielleicht illegal für den chinesischen Markt. Man, also jetzt irgendwie, das ist nun mal auch ein Markt, der dafür bekannt ist, dass man dort ja gern mit duplizierten Dingen arbeitet. Warum nicht auch bei Büchern? Ja, also ich meine, auf Maschinenbaumessen läuft nicht umsonst der Zoll darüber und macht Stände zu, weil da einfach Produktvergehen sind. Mhm. Also davor werden wir uns leider tatsächlich nicht schützen können. Und da ist natürlich der wirtschaftliche Schaden ein deutlich größerer. Wobei, warum soll ich mir ein kopiertes Vizek-Buch kaufen?
Gut, vielleicht erkennt man es nicht. Ne? Man ist abends, man will gerade noch schnell was runterladen, ist vielleicht schon ein bisschen müde oder abgelenkt. Ja. Zack, hast du gekauft.
Das kann natürlich passieren, aber da ist natürlich der klare Betrugsfall deutlicher zu erkennen. Und das kann man ja auch ahnden lassen und dann wird es auch von den Plattformen verschwinden. Mhm. Aber es ist natürlich eine echte, ja, es ist eine Sisyphus-Arbeit, weil auch da, das ist ja dann nicht eine Buchfabrik, sondern da kommen ja mehrere auf die Idee und machen das, ja.
Ja, im Prinzip ein neuer Zweig von Piraterie.
Ja, klar.
Ja, nichts, es ist nichts anderes, ne? Also früher hast du halt einfach, das gab's ja früher auch schon, dass du einfach illegale Buchnachdrucke hattest, die dann irgendwo billiger verkauft worden sind. Heute geht das halt schneller. Wir haben halt zwei Dinge. Wir haben natürlich das E-Book. Das heißt, du hast A, das Thema, es ist günstiger. B, kannst du das E-Book trotzdem schneller erstellen als das gedruckte Buch. Es ist halt sofort verfügbar am Ende. Und dementsprechend ist es halt einfach etwas, ja, was Leute animiert, es zu tun. Es ist leider so.
Ja, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf die Konsequenz daraus aufgehen, weil ich mir schon denken kann, dass viele, gerade wenn wir ja von KDP Unlimited sprechen, das dann doch eher zu einem Self-Publishing-Problem machen. Und ich sehe schon die Verlagsmenschen, die sagen, ja, ne,
Wir haben gewonnen,
genau. Und du in deinem Artikel sagst du ja auch als eine der Lösungen, dass es eine redaktionelle Kuration oder sowas geben soll, was ja eigentlich dem Self-Publishing schon wieder widerspricht. Ja, wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus?
Ja, es ist natürlich ein Dilemma und ob man da tatsächlich so einfach rauskommt, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich da eine super Lösung für hätte, dann würde ich mir schon überlegen, wie man da Geld mit verdienen kann. Aber es ist, glaube ich, eine Frage des Menschenverstandes, ne, zu erkennen. Und das wird in Sachen KI immer der Fall in den nächsten Jahren sein. Wie unterscheide ich das? Und vielleicht, und das habe ich ja auch schon gesagt, vielleicht muss ich aber auch mancher Self-Publisher eingestehen, dass das, was er dort produziert, vielleicht nichts für den Markt ist. Vielleicht wird es KI-Tools geben, die ihm vielleicht helfen zu erkennen, das ist jetzt nicht das, was am Ende des Tages vielleicht der Markt braucht. Also, so wie die KI auf der einen Seite vielleicht es beschleunigen wird, dass mehr Bücher geschrieben wird, ist es ja immer ein Wettrennen. Es wird wahrscheinlich auch mehr Tools geben, die dabei helfen, sozusagen solche Dinge zu klären. Ob die Verlage dabei gewinnen, weiß ich nicht, weil die Verlage haben ja ein ganz anderes Problem. Die werden ja trotzdem, und wenn die, also ich sag mal so, wenn die Self-Publisher es nicht mehr schaffen, auf den Self-Publishing-Plattformen so erfolgreich zu sein, wird der Trend, den mir viele Lektoren sagen oder Verlagsleute sagen, dann kriegen sie noch mehr Manuskripte, weil einfach die Hoffnung, vielleicht dann doch entdeckt zu werden und vielleicht doch von einem richtigen Verlag verlegt zu werden, dann immer noch groß ist, weil viele machen das Self-Publishing ja auch, weil sie keinen Verlag finden oder der Verlag ihnen einfach keine Antwort schickt, dann macht man es halt eben selbst und das könnte den Druck auf die Verlage nochmal verstärken, dass sie noch mehr Dokumente zugeschickt bekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob die bei dem Wettrennen wirklich die Gewinner sind.
Naja gut, aber dann haben die demnächst dein neu entwickeltes Tool, damit die Manuskripte mit KI prüfen können. Ne? Also, da bist du ja dran, das ist ja ein Beta. Darf ich dann da auch mal skeptisch fragen, wenn das mit KI-Wissen verglichen wird, KI lernt ja immer nur aus dem Bestehenden. Das heißt, wird dann nicht alles eher mit gleich gemacht?
Nee, und das ist genau das. Ich die Diskussion haben wir bei der Entwicklung von dem Tool natürlich gehabt und bei der Entwicklung waren auch zwei Lektoren zum Beispiel beteiligt und es ist eben kein reines KI-Tool, das macht den großen Unterschied. Das Tool hängt auch davon ab, welcher Verlag oder welcher Autor es zum Beispiel im Einsatz hat. Also um das ganz platt zu sagen, es ist ja, wenn ich kann heute auch ein Manuskript bei ChatGPT hochladen und sage, ist es ein gutes Buch? Und dann sagt ChatGPT, ja, ist ein gutes Buch. Was ist es denn überhaupt für ein Buch? Und wenn man da jetzt mal tiefer einsteigt, ne, was bist du für ein Autor? Was für ein Verlag ist es? Was für ein Genre ist es? Da gibt es schon viele Sachen, das ist mehr als KI, um so ein Tool dahin zu drehen, dass es dir sagt, das passt in deinen Verlag herein. Und das Wichtige bei dem Tool ist, es soll das Lektorat nicht ersetzen, es soll das Lektorat unterstützen. Wir sind genau an der Stelle. Unwahrscheinlich viele Manuskripte kommen und ich habe natürlich die Angst, den nächsten Hemingway zu verpassen. Jetzt gibt es nicht den Hemingway-Schalter in dem Tool, aber das Tool kann dir relativ schnell sagen, wenn du das sauber gepflegt hast, passt das in deine Verlagspassung rein. Und wenn der Verlag cool ist und noch all seine anderen Bücher quasi mit verbunden hat, dann sagt er dir auch, ob dir jemand gerade die englische Fassung eines Buchs verkaufst, die du schon woanders verlegt hast sozusagen. Mhm. Ja. Nee, es ist keine Gleichmacherei. Also es gibt genügend gleichmachende Tools, das kann ich sagen, das wird mit dem Tool nicht passieren.
Mhm. Okay. Jetzt werden die Verlagsprogramme ja eher kleiner als größer, ne? Also von daher dürfte dann der Druck werden, wobei ich natürlich so diesen Eindruck nicht mag, dass so der Großteil der Self-Publisher nur Self-Publishing macht, weil sie keinen Verlag gefunden haben. Das sind sicherlich einige, aber ob das die Mehrheit ist, weiß ich nicht. Also mittlerweile kenne ich ja auch viele, die Self-Publishing machen, weil sie halt Self-Publishing machen möchten.
Ich habe es aus dem gleichen Grund, also das muss ich jetzt auch vielleicht, wenn das falsch ankam, dann muss ich mich bei der Community entschuldigen. Ich hatte auch keine Lust mit einem Buch und auch mit diesen Kinderbüchern, die ich mit meinem Sohn geschrieben habe, da einen Verlag zu suchen. Sondern wir haben gesagt, wir machen das ganz bewusst von zu Hause aus, gemeinsam am Rechner und dann gucken wir einfach, was passiert. Aber ich habe zumindest nicht den Anspruch, dass ich davon leben möchte. Das ist natürlich spielt auch nochmal eine Rolle. Aber es macht natürlich auch unwahrscheinlich viel Spaß, Self-Publishing. Es wäre jetzt total blöde zu sagen, das macht man jetzt nur, weil man keinen Verlag findet. Nein, es ist ja teilweise eine bewusste Entscheidung, um hinzugehen. Es macht ja auch Spaß. Also
genau, da rennst du bei mir offene Türen ein.
Es macht Spaß, man kann ja auch, und das muss man fairerweise auch sagen, man kann ja auch bei Amazon oder bei den anderen Anbietern kann man ja auch ganz viele Sachen ausprobieren. Ich kenne auch selber Leute, die da aus Selbstverwirklichung ganz viele Sachen schon aufgeschrieben haben und total happy sind, dass da Leute an ihrer Lebensgeschichte interessiert sind und sie sozusagen mehr aus psychotherapeutischen Gründen irgendwann mal 500 Seiten Lebensgeschichte aufgeschrieben haben und dann sagen die auf einmal, ja, das ist ja unglaublich. Jeden Tag kaufen da 10 Leute das Buch. Ja. Wo man sagt so, Mensch, da hast du jetzt aber, ja. Und da kann ja dann manchmal auch passieren, und das wissen wir ja auch, ein guter Verlagslektor oder Literaturagent hat natürlich die Szene ja auch im Auge und weiß, wen er dann zur Not ansprechen kann. Also da können ja auch Träume anderweitig in Erfüllung gehen. Klar. Und das ist ja das Schöne.
Genau, da haben wir ja schon ein paar unserer Gäste, die solche Träume erfüllt haben. Ne?
Genau, habe ich gehört.
Genau, schön. Ja, jetzt ist das ja bei allem, wenn man sich damit beschäftigt, schon ein etwas demoralisierendes Thema. Kannst du trotzdem einen positiven Ausblick geben?
Ja, ich glaube, und das kann man ganz, ganz positiv bewerten, weil zumindest haben wir ja seit Jahren, auch durch Self-Publishing, durch Trends wie New Adult, Young Adult, Dark Romance, ein größeres Interesse am Thema Buch. Und ich glaube, dass durch dieses größere Interesse am Thema Buch sich auch der Sinn wieder schärft für gute Geschichten und für gut erzählte Geschichten. Und dass die Leute aber trotzdem auch in Sachen KI werden, also man merkt es ja einfach, ich finde, Kinder sind da ein schöner Indikator oder Jugendliche, die hinterfragen ja auf einmal, das klingt aber komisch, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe nochmal ans alte Lexikon und guck nochmal nach. Weil die aus der Verunsicherung heraus, könnte das jetzt Fake sein oder irgendwas Falsches, wieder anfangen, das Gehirn manchmal mehr einzuschalten, als wir alle als Erwachsene glauben. Und ich bin da total positiv. Ich glaube einfach, dass KI oder der Trend KI bei den Menschen, die Interesse daran haben, es auf alle Fälle die Sinne schärfen wird. Und mit diesen geschärften Sinnen wird auch das Interesse am guten Buch und vielleicht am Buch zum richtigen Preis auf alle Fälle da sein. Das heißt, nicht aufhören zu schreiben, sich nicht demoralisieren lassen, muss ich auch sagen, aus der anderen Branche. Das Thema Ad-Fraud ist da. Es gibt die Leute, die betrügen. Deswegen hört aber niemand auf, Werbung zu machen. Hm. Also klar, wenn es mehr Bücher gibt, wird es immer Leute geben, wo ein Markt ist, ist auch irgendwie immer jemand da, der glaubt, es schneller machen zu müssen. Aber ja. Wie gesagt, ich glaube da ganz positiv dran. Ich würde deswegen auch nicht sagen, ne, aufgeben, sondern eine gute Geschichte wird sich einfach verkaufen. Das ist so.
Das finde ich einen sehr schönen Ausblick, ne? Und das würde ich dann gern so ein bisschen als den Abschluss lassen, wobei du natürlich noch nicht entlassen bist, weil du musst dich noch den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara stellen.
Genau, da kommen wir ja direkt zu guten Büchern, denn die berühren emotional. Und bei welchem Buch hast du als Leser denn das letzte Mal Tränen geweint oder gelacht?
Also gelacht habe ich das letzte Mal im Sommer sehr, sehr laut am Strand bei Gea Schüters, der Elefantenroman. Das ist ja eine flämische Autorin, die sehr schön geschildert hat, dass das Land Botswana Deutschland 20.000 Elefanten sozusagen von heute auf morgen vor die Tür stellt. Und es ist eine wunderbare Satire, was diese Elefanten und vor allen Dingen, was der Dung der Elefanten auslöst. Es gibt natürlich auch, da wo man lacht, muss man manchmal auch weinen. Es hat auch ein, zwei Aspekte, wo man sagt, da muss man nachdenken. Ob man dann gleich weint, weiß ich nicht. Aber es macht auch nachdenklich. Aber es ist ein sehr, 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 sehr schönes, sehr, sehr schönes Buch und macht viel Spaß.
Sehr schön. Und welcher Mensch hat dich denn in der Buchbubble ganz besonders inspiriert?
Also ich bin ja ein großer Fan und wahrscheinlich werde ich jetzt geschlagen eventuell. Ich mag ja alles, was Florian Illis sozusagen in seiner sehr eigenen Art schreibt. Ich habe jetzt gerade, deswegen habe ich auch Thomas Mann erwähnt, weil ich gerade das neueste Buch fertig gelesen habe von ihm. Also ich finde es immer inspirierend, diese Art, wie man Geschichte, Historie so ein bisschen manchmal auch mit so einem Augenzwinkern erzählen kann, ob dann immer alles genau so passiert ist, wie es dann drin steht. Das muss man eben hinterfragen. Und das finde ich auch das Spannende. Und das tue ich auch manchmal, wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich so passiert? Mhm. Dann ist man überrascht, dass es so passiert ist. Mhm. Und ich finde das ein sehr, sehr anregendes Buch.
Ja. Sehr schön. Und abschließend, welches Klischee möchtest du nicht mehr in Büchern lesen?
Ach, ich finde, Klischees sind ja auch immer für die eigene Fantasie gedacht. Ob man jetzt immer das Klischee, das ich zum Beispiel nicht mag, das hat aber damit zu tun, ob das immer in Büchern vorkommt. Ich finde, es gibt kein schlimmeres Klischee, als dass Frankfurt in Büchern immer als die Hauptstadt des Verbrechens dargestellt wird. Das wird einfach dieser Stadt wirklich nicht gerecht. Und es ist eine so schöne Stadt und mein Herz schlägt nun mal für diese Stadt. Und dieses Klischee muss ich mit dem Kopf schütteln. Es stimmt nicht.
Ja. Sehr schön. Ja. Das hatten wir noch nicht.
Ist jetzt hiermit protokolliert. Ja,
ja, danke. Ja. Sehr schön. Ja.
Ja, vielen Dank, lieber Patrick, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns da mal einen tiefen Einblick zu geben. Ich bin sehr gewillt, deinen positiven Ausblick zu verinnerlichen und daran zu glauben und zu hoffen. Wir werden sehen, wir werden es verfolgen. Ja, apropos verfolgen, ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, uns zu verfolgen, wo immer es geht, uns natürlich hören, weiter zu empfehlen. Ja, kann ich nur sagen, danke Patrick und ihr da draußen, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ja, vielen lieben Dank. Ciao. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.